Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Focus Money Talks. Diversifikation und der Fokus auf Qualität sind die besten Garanten, um Werte zu erhalten und zu schaffen. Das hört sich für mich erstmal nach Marketing-Sprech an. Ich bin Heike Bangert und will es genau wissen. Ich hake deshalb nach bei Dominikus Wagner, dem Vorstand und Fondsmanager der Wagner und Florak AG. Das Gespräch haben wir am 12. Juni aufgezeichnet. Dominikus, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen für Focus Money Talks, hier für den Podcast, aber natürlich auch für Focus Money. Ich freue mich, dass wir Zeit haben, einfach mal auf die Unternehmen zu gucken, auf die Dinge zu gucken, die in den USA passieren, aber die natürlich die Welt berühren. Herzlich willkommen bei Focus Money Talks.
Vielen Dank, Heike. Guten Morgen. Dankeschön für die Einladung.
Dominikus, die Welt sitzt gespannt vor Social Media, verfolgt den Schlagabtausch zwischen Donald Trump und Elon Musk. Tja, fragt man sich, du auch?
Ja, ich auch. Und zwar nicht als reiner Voyeur und auch sicherlich nicht gebannt. Aber ich schaue schon hin, denn es hat mit Trump als Präsidenten zu tun. Und ich beobachte, ob Trump durch die Causa in seiner Präsidentschaft geschwächt wird oder gar in akute Bedrängnis gerät. Von daher hat das Relevanz, es gibt sicherlich Wichtigeres, aber da sollte man schon hinschauen. Momentan sieht es ja nicht so danach aus, als ob er ein Bedrängnis gerät, aber wer weiß, was da noch kommt.
Genau, eigentlich fragt man sich, hat die Welt nichts Besseres zu tun? Aber wie du richtig sagst, man muss eben auch gucken, was steckt eigentlich dahinter. Es ist ja dieses Big Beautiful Bill-Gesetz letztlich adressiert. Also der Elon Musk hat gesagt, widerliche Abscheulichkeit. Inzwischen hat er das ein bisschen zurückgenommen, hat gesagt, naja, also einige seiner Aussagen, die findet er jetzt dann doch nicht ganz so, die würde er ganz gerne wieder zurücknehmen. Aber die Frage bleibt natürlich, was steckt da eigentlich dahinter? Was meinst du?
Also ich meine, dem Grunde nach hat das mit Trump und Musk eigentlich nie gepasst. Das war eigentlich so eine in sich unlogische Verbrüderung, die da stattgefunden hat. Und daraus ist jetzt eigentlich eine logische Gegnerschaft geworden. Und das liegt aus meiner Sicht daran, dass Musk im Kern ja ein libertär denkender Mensch ist und Trump dagegen mit seinem Zollwahn sozusagen ein Merkantilist, also er regiert nach Gutdünken einfach mal liebend gerne in die Wirtschaft rein, das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite dereguliert er auch. Also das ist diese, würde ich mal sagen, typische Trumpsche Beliebigkeit. Ja? Und mit diesem libertären Staatsverständnis von Musk, auch mit E-Autos, ja, kann weder Trump selbst noch was anfangen, noch die typische Trump-Anhängerschaft. Also das widerstrebt sich eigentlich im Kern. Und in der Sache, beim Streit jetzt um das Handelsgesetz, da muss ich Musk völlig beipflichten, der liegt da richtig. Ja. Trump will bloß niedrigere Steuern, er will aber nicht sparen. Das macht er auch aus Kalkül, das würde ihn unbeliebt machen. Und er hat Angst vor den Midterms im November nächsten Jahres. Und Steuersenkungen befürworte ich. Man hat gesehen, welch positiven Einfluss das in seiner ersten Amtszeit auf die Unternehmensgewinne in den USA hatte. Aber er hat nun mal, also Trump, leider nicht das Format von Ronald Reagan, ja, der Anfang der 1980er Jahre die Staatsausgaben massiv gekürzt hat und dann die Steuern gesenkt hat. Ja, und das ist eben etwas, was aus meiner Sicht zwingend zusammengehört. Steuersenkungen und das Zusammenstreichen konsumtiver Staatsausgaben gehören dann einmal zusammen, damit die Staatsschulden nicht weiter steigen. So, und letzter Punkt auf die Fehde der beiden. Es ist auch völlig richtig jetzt aus Trumps Sicht, dass er die Solar- und E-Autosubventionen zusammengestrichen hat. Das hätte aus meiner Sicht Musk von Anfang an klar sein müssen, als er beschlossen hat, Trump viel Geld für den Wahlkampf zu spenden. Jetzt bringt das die USA nicht kolossal voran. Also das Staatsdefizit sinkt dadurch nicht erheblich. Aber es verschwindet eine gigantische Fehlallokation von Kapital. Und das Kapital kann künftig dann einfach in ökonomisch effizientere Verwendungen fließen. Von daher habe ich für beide Seiten Verständnis, vor allem für Musk-Seite zu sagen, wenn Steuersenkungen stattfinden, dann muss bitteschön aber auch gespart werden.
Es ist ja nicht nur Elon Musk, der Donald Trump unterstützt hat in seinem Wahlkampf und auch zu Beginn mit ihm auf der Bühne stand. Es waren sehr viele andere Tech-Milliardäre auch, die sich da im Glanz seines Sieges gesonnt hatten und sich dann eben ganz viel versprochen hatten. Also wenn man zumindest die Aktienkurse da betrachtet hat, der Unternehmen, hat sich das erstmal überhaupt nicht bewahrheitet, sondern die sind allesamt erstmal eingeknickt. Inzwischen sieht man eine gewisse Erholung, sind aber immer noch nicht auf dem Stand, wo es damals war. Fragt man sich, haben die sich alle geirrt? Was haben die sich versprochen? Und warum ist es so nicht eingetreten?
Also zuerst einmal glaube ich nicht, dass die sich in dem Erfolg von Trump sonnen wollten, sondern das war natürlich Kalkül. Du weißt, dass einige auch mit Trump im Vorfeld aneinander geraten waren und alle sind klug genug zu wissen, dass Trump Loyalität einfordert und dass er gerne umschmeichelt wird. Also von daher habe ich das erstmal sehr positiv aufgenommen, dass die ganze Riege der Tech-Elite sozusagen bei der Vereidigung da war und die Nähe zu Trump gesucht hat. So sehr vermutlich alle wenig Lust darauf hatten, so notwendig war es. Dass sich das dann in den Kursen erstmal nicht wieder gespiegelt hat, hat mit den Zöllen und der damit einhergehenden Panik an den Märkten zu tun hat. Ich denke, es war eine allgemeine Flucht aus US-Aktien nach dem Liberation Day mit einer temporären Rotation, also Rotation raus aus amerikanischen Firmen, raus aus amerikanischen Anleihen, rein zum Beispiel in europäische Firmen. Und das hat dann in diesem Sog die Technologiefirmen mehr getroffen als den allgemeinen Markt. Denken wir an die Consumer Staples, die waren zum Beispiel zu dem Zeitpunkt stabil. Wie so oft ist es in Panikphasen aber so, dass eben nicht hinreichend differenziert wird. Vermutlich wird der Markt gesagt haben, Technologiewerte sind zu hoch bewertet, die sind eher verwundbar als vielleicht andere Firmen. Dabei ist genau das eigentlich ein bisschen schizophren, wenn wir jetzt an die Zölle denken. Denn die Zölle haben nahezu keinen Einfluss auf den Cashflow von zum Beispiel Google oder Meta. Das spielt kaum eine Rolle. Anders als bei vielen anderen Firmen. Und wir haben bei einigen Firmen, bei Google zum Beispiel, den Kursrücksetzer eher als Geschenk des Marktes gesehen, als große Gefahr. Die Aktie war wirklich sehr günstig, oder sagen wir recht günstig bewertet. Sie ist übrigens heute auch bei weitem nicht zu teuer. Bei Google zum Beispiel, also bei Alphabet, haben wir im März dann portionsweise nachgekauft.
Lass uns gleich über die Mag 7 nochmal en Detail sprechen. Ich würde gerne nochmal eines aufgreifen, was du gesagt hast, war ein temporärer Rückzug aus den USA. Also soweit ich das sehe, irgendwie hält er ja immer noch an, aber es ist tatsächlich zurückgekommen. Also zum einen ist es für europäische Anleger deutlich schwieriger geworden, weil selbst wenn die Kurse gestiegen sind, dann hatten sie über den Dollar einen 10-prozentigen Verlust in ihren Depots. Das muss man dann erstmal wieder wettmachen, also mehr als 10% obendrauf, um tatsächlich nicht in den roten Zahlen zu sein. Und auf der anderen Seite aber ist es natürlich schon, dass sehr viel Geld immer noch nach Europa fließt. Also muss man da ein bisschen differenzieren. Was meinst du mit temporär? Es ist zwar zurückgeflossen, aber so viel auch nicht.
Ja, so ist es, habe ich mich schlecht ausgedrückt. Mit temporär meinte ich eher auf die Zukunft bezogen. Ich glaube nicht, dass es langanhaltend sein wird oder für alle Ewigkeit anhaltend sein wird. Die besten Firmen der Welt sitzen tendenziell in den USA. Vielleicht können wir da gleich nochmal darauf zurückkommen. Mit temporär wollte ich nicht zum Ausdruck bringen, dass das schon vorüber sei, sondern dass das irgendwann kommen wird. Es wird ökonomische Grundgesetze geben, die zu berücksichtigen sind. Und dann wird sich auch wieder die Spreu vom Weizen auf der Unternehmensebene dann entsprechend trennen. Auf Dollar, auf die Firmen in den USA und den Importwaren oder den Zollwaren, den es da gab, da werden wir jetzt, denke ich, drüber sprechen. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, ja, es wird irgendwann auch mal wieder ein Ende der Rotation eintreten.
Genau, also Anleger sollten die großen US-Tech-Werte nicht abschreiben, jetzt weil Donald Trump da mit seiner Zoll-Zickzack-Politik wütet, sondern die bleiben bestehen.
Im Gegenteil, ja, ich hatte ja gerade schon zum Ausdruck gebracht, die Zölle machen eigentlich relativ wenig mit diesen Firmen. Die Firmen sind unter Volldampf im positiven Sinne. Die Kerngeschäfte einiger der großen Tech-Firmen laufen blendend, sind also in einer hervorragenden Ausgangssituation, um weiteres Wachstum zu provozieren im positiven Sinne. Also ich habe da wenig Anlass zu Pessimismus, im Gegenteil.
Da sind wir eigentlich schon fast bei eurer Anlagestrategie, ganz unabhängig von den volkswirtschaftlichen Daten und vielleicht auch von dem, was Politiker hin und her regieren, guckt ihr letztlich auf das Geschäftsmodell. Und das muss man ja, das, ich höre das ein bisschen aus dem raus, was du sagst, irgendwie zu den großen Technologiewerten. Also man muss sich die Geschäftsmodelle angucken und wenn wir uns das angucken, wo wir jetzt schon dabei sind, die Mag 7, welche sind denn tatsächlich noch so aufgestellt, von denen du sagst, irgendwie das ist völlig egal, wie sich die Zölle bewegen, die sind sowieso überall, die werden global genutzt. Also die haben auch weiterhin das Zeug zu reüssieren.
Bei aller Zuneigung zu dir, Heike, ich höre da immer so was Negatives bei raus. Also nur weil der Kurs jetzt mal temporär sich schwächer gezeigt hat, schauen wir doch mal auf die operative Entwicklung der Firmen. Da ist nichts zu sehen, bei einigen Firmen zumindest. Wir müssen differenzieren, das möchte ich gleich tun. Da ist nichts von Schwäche zu sehen. Das ist, sag ich mal, in Zeiten von einer drohenden Rezession in den USA, weniger Konsumausgaben in den USA mal zu einer Verlangsamung des Wachstums kommen mag, okay. Aber an dem strukturellen Wachstum hat sich ja nichts geändert. Du hast die Mag 7 erwähnt. Ich habe mich an diesem Begriff oder an dieser Vereinheitlichung schon immer gestört, denn wir haben es mit sieben Unternehmen zu tun, mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen, wie du schon gesagt hast, und auch mit übrigens unterschiedlicher Güte des Geschäftsmodells. Wir hatten gerade Herrn Musk erwähnt. Tesla zählt ja auch zu den sieben glorreichen Firmen. Das ist ja keine Firma, die man mit Google beispielsweise vergleichen kann.
Nicht wirklich.
Ja? Tesla ist eine Produktionsfirma und nicht eine Plattformfirma wie Google. Tesla ist unprofitabel, ganz anders als Apple, Google oder Microsoft. Ja? Nur mal so als Größe. Ich weiß es nicht genau, aber die Free Cashflow Marge, wo man also schaut, wie viel Cent werden pro umgesetzten Euro, kommen denn in der Kasse, also im Gewinn wirklich an, beträgt irgendwas um die 5%. Ja, davon wahrscheinlich noch 2/3 dieses eh schon überschaubaren Free Cashflows aus Nettoverkaufserlösen aus CO2-Zertifikaten. Also im eigentlichen Kerngeschäft mit Autos verdienen die so gut wie nichts. Ja, und das Margenpotenzial, anders als bei Google, Apple, Microsoft und Co., das Margenpotenzial ist deutlich begrenzt. Ja. Die Firma hat nun mal eine weitgehend feste Marge pro Auto. Das wächst auch nicht bei potenziell wachsender Zahl verkaufter Autos. Also da sucht man nach echter Profitabilität vergebens. Die investieren viel, ja, für Produktionsanlagen. Also da kann so aus ökonomischen Grundzusammenhängen heraus eigentlich nicht viel übrig bleiben. Skaleneffekte sind niedrig, Preissetzungsmacht auch. Also da ist eine hohe Wettbewerbsintensität. Also ich bin da wenig optimistisch. Ja. Auch wenn Herr Musk es natürlich beherrscht, den Investoren immer mal wieder die Wurst vor die Nase zu halten, hat er jetzt wieder getan, indem er sagt, ja, wir lassen da demnächst die autonomen Teslas auf den US-Straßen fahren. Das hat er schon oft gemacht, schon oft angekündigt. Passiert ist bisher nicht viel. Ich weiß nicht, ob es kommt, aber ich warte es von der Seitenlinie ab. Ja, also Waymo.
Okay, ich habe verstanden. Tesla ist aus dem raus. Sie guckt ihr euch denn,
also ihr
guckt
ja, das ist Spekulation, euch natürlich an, aber das keine Investition.
Spielt da keine Rolle.
Ja.
Ja.
So, und
was ist mit den anderen?
Amazon, das ist uns zu risikoreich. Wir mögen die Firma nicht sonderlich, weil wir das Handelsgeschäft nicht mögen, auch das Streaming-Geschäft nicht mögen. Das sind keine sonderlich lukrativen Geschäfte. Ja? Und das Geld, das sie für diese Geschäfte benötigen, fehlt ihnen möglicherweise an anderer Stelle, da wo es spannend wird, nämlich bei AWS. Und Amazon übrigens kommuniziert nicht, wie viel ihre Forschung und Entwicklungsinvestitionen und CapEx sie in Online-Commerce und Streaming auf der einen Seite investieren und auf der anderen Seite in AWS. Alleine das stört. Ja, also das ist sicherlich ein ganz anderes im positiven Sinne Kaliber als Tesla. Aber ob das jetzt so nach unserem Grundsatz, der da lautet, nur das Beste ist gut genug, reicht, das sehe ich eben nicht so.
Welches ist denn deiner Ansicht nach das Beste aus den Mag 7? Wir hatten jetzt über Amazon, die haben wir schon zur Seite geschoben. Tesla war es auch nicht. Wie schaut's aus? Microsoft, Alphabet, Meta?
Ja, Meta, du hast nach dem Besten gefragt, zähle ich jetzt nicht dazu. Das ist eine tolle Firma, die toll verdient. Wir sind aber zurückhaltend, weil wir da ein Personenrisiko mit dem Zuckerberg sehen. Und weil wir auch letztlich, vielleicht ist das tatsächlich schon eine Generationenfrage, weil wir nicht hinreichend beurteilen können, welche Social-Media-Plattform in 3-4 Jahren in ist. Facebook, Instagram, TikTok, aber was ist in 3 Jahren? Wir haben da eine kleine Position, wir kontrollieren die Firma auch bestmöglich, wir bleiben aber vorsichtig. Wenn ich mir die unternehmerisch relevanten Kennzahlen anschaue, also Free Cashflow, Free Cashflow Wachstum, Free Cashflow Marge, die Kapitalverzinsung, die ja elementar wichtig ist, also wie viel erwirtschaftet denn mein eingesetztes Kapital, Eigenkapital und Fremdkapital, dann ist zweifelsohne Nvidia mit die beeindruckendste Firma. Die hat auch einen echten Innovationsvorsprung, aber wir sind da nicht investiert. Wir können nicht ausreichend einschätzen, inwieweit Nvidia in der Lage ist, diesen Innovationsvorsprung aufrechtzuerhalten. Ja, wir sehen, sie tun sehr viel dafür, aber wir werden nicht immer ausschließen können, dass es doch einen vielleicht Wettbewerber gibt, der an diesem Innovationsvorsprung kratzt. Nicht morgen, nicht übermorgen, aber vielleicht übermorgen. Und das, was mich am meisten eigentlich stört, ist, wenn man sich anschaut, wir sind eigentlich die Großkunden von Nvidia. Das sind diese Hyperscaler, also Google, Microsoft, AWS und Co. Ja, und die entwickeln nun mal inzwischen eigene Chips. Ja, sie werden auch vermutlich nach und nach eigene GPUs designen. Weshalb es droht, dass Nvidia, oder zumindest drohen könnte, dass Nvidia einen Teil seiner Großkunden verliert.
Das ist ja eine Diskussion, die schon sehr, sehr lange am Markt ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es Investoren, die dann doch wieder gute Hoffnung sind und Nvidia am Markt kaufen und Nvidia dieses Potenzial zusprechen.
Ja, ich spreche Ihnen das auch zu. Ich bin da auch guter Hoffnung. Nur dazu muss man wissen, wie wir ticken. Wir sind hier nicht in der Kirche und nicht beim Glauben und nicht beim Hoffen, sondern wir wollen Verlässlichkeit, Planbarkeit bei Umsätzen und bei Kosten. Die Umsätze kann ich aber nicht wirklich planen, weil ich eben nicht weiß, wo ist und wie ist Nvidia wirklich angreifbar. Ich habe totales Verständnis, wenn jemand um diese Risiken wissend in Nvidia investiert. Ich beglückwünsche jeden, der das getan hat. Es ärgert mich nicht dabei gewesen zu sein, weil ich abwägen muss zwischen Chancen und Risiken. Und die Risiken sind uns wichtiger als die Chancen. So, von daher ist immer die Frage, aus welcher Brille betrachtet man das? Nvidia, ich habe das ja eingangs gesagt, ist eine tolle, mehr als tolle Firma. Ja? Ich kann aber in der Situation, dass wir aus einer konservativen Brille heraus Gelder für Dritte verwalten, nicht einfach über diese Risiken hinwegsehen. Zumindest nicht mit dem Anspruch, den wir haben. Es mag andere mit anderen Ansprüchen geben, die auch völlig legitim sind. Wir haben uns diese Investitionssicherheit auf die Fahne geschrieben. Und wenn ich nun mal nicht ausschließen kann, dass sich Großkunden nach und nach von Nvidia lösen, dann wird das möglicherweise ein Problem für Nvidia. Und diese gigantischen Umsätze zu kompensieren von diesen Großkunden, das wird eine Herkulesaufgabe für Nvidia, wenn es denn so kommt. Da ich das nicht ausschließen kann, muss ich leider an der Seitenlinie stehen. So, du fragtest nach den absoluten Top-Firmen aus dem Mac-7-Bereich. Das sind für mich Google, Microsoft und Apple. Die sind auch nicht miteinander vergleichbar. Apple ist eine ganz andere, nicht ganz andere, aber deutlich andere Firma als Google und Microsoft. Was sie aber vereint, ist, dass sie hochprofitable Kerngeschäftsfelder besitzen. Wir dürfen nicht immer direkt an KI denken, sondern wir müssen darüber nachdenken, womit verdient eigentlich Google und Microsoft Geld. Das sind Kerngeschäftsfelder, die beide Firmen wettbewerbsüberlegen besetzen, mit hohen Burggräben. Und aus dieser hohen Profitabilität dieser Kerngeschäftsfelder auf Deutsch, die verdienen sich ja damit dumm und dämlich. Und dadurch, dass so viel hängen bleibt, also so viel Free Cashflow hängen bleibt, haben sie die notwendige Feuerkraft, in KI zu investieren. Das heißt, KI kommt sozusagen im positiven Sinne als Brandbeschleuniger obendrauf. Das ist anders als bei anderen Firmen, die KI als Kerngeschäftsfeld haben. Hier haben wir es mit Firmen zu tun, die diese Feuerkraft besitzen und die übrigens, und das ist das, was mich aus dieser konservativen Brille heraus interessiert, trotz dieser exorbitant hohen Kosten, die ja den Gewinn schmälern, also den Free Cashflow schmälern, trotzdem mehr als ansehnliche Free Cashflow-Margen oberhalb der 20% haben.
Lass uns mal ganz kurz ins Detail gehen. Also bei Microsoft ist es, glaube ich, sehr unstrittig. Ich spreche selten mit jemandem über Microsoft, der das nicht sagen würde. Bei Apple ist das allerdings ein bisschen so, irgendwie, dass da durchaus unterschiedliche Meinungen geäußert werden. Also Apple hatte jetzt nun auch die berühmte Konferenz, dann stellen sie ihre Innovationen vor. Diesmal war es jetzt nicht ganz so überzeugend. Erstens das und zweitens, die KI-Strategie wurde dann doch irgendwie sehr angezweifelt. Also die Frage ist natürlich schon, du sagtest, KI ist obendrauf, das Pünktchen obendrauf. Kann man das dann bei Apple tatsächlich nachsehen und sagen, bei denen ist es eben nur das letztlich Add-on? Und insofern ist es nicht so wichtig, oder doch?
Doch, doch. Natürlich ist es wichtig. Ja? Zuerst einmal sollte man aber festhalten, dass Apple eine mehr als prächtig verdienende Firma ist. Die Frage, ob jetzt Apple sozusagen Nachzügler in Sachen KI ist, kann man so sehen. Ich sehe es anders. Das ist übrigens auch nicht das erste Mal, dass man Apple unterschätzt ist. Ja? Man muss einfach verstehen, wie erstens Apple funktioniert und wie Apple auch tickt. Apple, schau, war nie der Innovator im Markt. Ja, auch übrigens 2007, als das iPhone kam, da gab es auch schon Telefone mit Touch-Display. Ja, übrigens hat das bei mir relativ lange oder länger gedauert, bis ich endlich verstanden hatte, was Steve Jobs mit dem iPhone wirklich vorhatte. Ihm ging es nicht nur um einen revolutionären mobilen Computer, sozusagen Smartphone, sondern ihm ging es, und jetzt bin ich bei dem Punkt, Apple zu verstehen, um die Erschaffung eines Ökosystems, ja, also eines Ökosystems aus nützlicher Hardware, überlegener Hardware in Kombination mit nützlicher Software für alle Lebenslagen. Ja. Deswegen würde ich Apple auch als Consumer-Staple sozusagen des digitalen Zeitalters sehen und nicht als KI-Anbieter. So, ich habe das erst nicht verstanden gehabt, aber irgendwann ist dann der Groschen doch gefallen. Verstehen muss man, dass die einzigartige Stärke von Apple darin liegt, technische Innovation, die sie nicht selber kreiert haben müssen, mit hochqualitativen Produkten zu vereinen und damit sozusagen das Apple-Ökosystem auszubauen. Also das System aus Produkten, Software und Services. Ja? Und was man nicht verkennen darf, ist, dass die Kunden das Ökosystem sehr schätzen. Also wenn du dir die Kundenzufriedenheit, die Kundentreue von Apple anschaust, dann ist das atemberaubend. Ja? Und gleichzeitig gelingt es aber Apple, und jetzt kommen wir gleich zum Thema KI, gleichzeitig gelingt es Apple mit attraktiven Produkten immer mehr neue Nutzer für das Ökosystem zu gewinnen, übrigens auch in den Schwellenländern, dort besonders. Ja? Und was, glaube ich, viele verkennen, machen wir auch nochmal so diese Thematik auf Abhängigkeit zum iPhone und wann kommt das nächste große Ding. Ja? Ich glaube, es sind die Services, ja, und die wachsen eben sehr stark zweistellig, rund 14% organisches Umsatzwachstum. Das ist übrigens der Bereich, der am meisten Freude bereitet.
Genau, das hat ja sogar einen konservativen Investor wie Warren Buffett überzeugt, was ganz erstaunlich ist, der sich nie dieser Technologie genähert hat, aber bei Apple oder beim iPhone eine Ausnahme gemacht hat und gesagt hat, wenn er wählen dürfte oder müsste zwischen dem Auto und dem iPhone, dann würde er das iPhone wählen.
Ja, kann ich komplett nachvollziehen angesichts dieser atemberaubenden, unternehmerisch relevanten Kennzahlen, die Apple seit vielen Jahren konsequent und konsistent erzielt, kann man an Apple schwer vorbei. Mich wundert es dann allerdings schon, dass er andere tolle Firmen außen vorlässt, gedanklich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich denke, es hat was mit seinem Zeitgeist zu tun. Man muss auch überlegen, wer bei Berkshire Hathaway hat denn wirklich Apple sozusagen ausgegraben. Aber es führt vielleicht zu weit. Aber die Grunderkenntnis, die du jetzt über Buffett sozusagen zu Apple wiedergegeben hast, ist vollkommen richtig. Aber diese Services, glaube ich, haben und die Macht, die diese Services und die Erweiterung des Ökosystems, die Apple damit hat, glaube ich, haben so viele in der Intensität nicht auf dem Plan. Also Rohmargen da jenseits der 70% mit den Services zu erreichen, ist einfach nur mehr herrlich. So, jetzt kommen wir aber zum Thema KI. Jetzt darf man nicht vergessen, Apple hat ein riesiges Netzwerk. Und sie haben übrigens auch eine gigantische Finanzkraft und jegliche Kompetenz für jede Technologie. Also ich bin mir sehr sicher, dass sie mehr im Köcher haben, als sie aktuell zeigen. Das bleibt abzuwarten. Was aber für mich feststeht, ist das, was ich gerade schon gesagt habe. Apple muss nicht der First Mover am Markt sein, sondern sie können mit dem Start der Produkte abwarten, in Ruhe abwarten. Sie können es sorgfältig vorbereiten, um dann anschließend das Marktpotenzial nach und nach auszuschöpfen. Und auch wenn andere Wettbewerber bereits KI-Handys auf dem Markt haben, das reicht nicht aus, ganz offensichtlich, um Apple-Nutzer von einem Wechsel zu überzeugen. Und es war historisch auch immer meist zumindest so, dass, sage ich mal, nicht der Innovator den größten Teil der Wertschöpfung auf sich zieht, sondern sozusagen die zweite Maus den Käse bekommt. Und wir dürfen Folgendes nicht vergessen, ich will jetzt kein Elaborat über Apple zu sehr halten. Apple ist für das KI-Zeitalter eigentlich bestens aufgestellt. Schau dir die installierte Basis von Geräten an. Das sind inzwischen über 2,3 Milliarden Geräte. Ja, sie haben eine wachsende Kundenbasis und damit eigentlich einen riesigen Datenschatz an Nutzerinformationen, der sich mit Hilfe von KI zu immer mehr sinnvollen Services dann für den Kunden einsetzen lässt. Ja, und damit lässt sich sozusagen immer mehr Bereiche des alltäglichen Lebens, lässt sich das Ökosystem ausdehnen. Ich glaube nicht, dass Apple, Google oder Microsoft nacheifern muss. Apple muss, so haben wir das mal geschrieben, Apple muss eigentlich nur Apple sein, um am Ende unseres Erachtens dann einer der Profiteure des KI-Booms zu werden. Das, was mich stört, ist, es war sicherlich ein Fehler von Apple, zu früh zu viel zu versprechen. Also denken wir mal an die Entwicklerkonferenz im letzten Jahr, was da alles angekündigt wurde. Denken wir mal an vorgestern, das war dann dünn. Ja, man hat da zu viel zu früh versprochen, um aus meiner Sicht Investoren bei Laune zu halten. Dabei hat Apple Zeit. Das ist eine andere Liga, ist nicht vergleichbar mit Google und mit Microsoft oder mit Nvidia. Jetzt geht es einfach darum, wie kriegen wir es sauber in ihr Ökosystem rein. Da hat Apple Zeit, denn die Zeit wird Apple nutzen, um dann, und deswegen bin ich, was KI betrifft, eher optimistisch als pessimistisch, um dann die volle Skalierungspower, die Apple hat, dann zu zünden.
Dominikus, vielen Dank für dieses Plädoyer für Apple. Ich habe folgende Frage noch dazu. Was ich mir immer denke, ist, gerade eben auch den volkswirtschaftlichen Aspekt, der Protektionismus, die Spaltung mit China, Innovationen, die nichtsdestotrotz irgendwie auch aus China kommen, Apple-Geräte, die da im Zweifel, also iPhones, nicht mehr so genutzt werden. Also wir haben schon auch Druck auf ein Unternehmen wie Apple, jetzt von ihrem Geschäftsmodell mal ganz abgesehen davon. Könnte das vielleicht tatsächlich so sein, dass aus irgendeiner anderen Ecke ein Konkurrent erwächst? Mit Samsung haben wir diesen Konkurrenten ja schon seit langem, aber vielleicht ein neuer Konkurrent, irgendwie, der tatsächlich dieses Apple-Ökosystem stören könnte. Also muss man vielleicht auch den Blick eben darauf haben.
Ja, absolut. Das gehört sozusagen zur Burggrabenanalyse dazu. Das gilt es ständig kritisch zu überprüfen. Ich sehe da momentan allerdings wenig Gefahr. Das mag alsbald anders sein, aber momentan sehe ich da keine Gefahr. Wenn wir uns, sag ich mal, die Absatzzahlen anschauen, dann sehen wir überall ein Absatzwachstum. Selbst in China ist es stabil. Ja? Da gibt es konjunkturelle Schwankungen, das ist klar. Aber momentan sehe ich eher das Problem in der Produktion als beim Absatz. Dazu ist, sag ich mal, sind die Geräte zu sexy, zu beliebt, ja, ich habe eben die Kundentreue, die Kundenzufriedenheit angesprochen. Es ist vielen Konsumenten ist sehr viel wert, eben dieses Ökosystem zu haben, auch die Vernetzbarkeit der Produkte untereinander, ohne dass die Produkte sich gegenüber in Konkurrenz treten. Das Problem sehe ich momentan eher in der Produktion, aber auch da bin ich optimistischer als vielleicht so der allgemeine.
Dass sie nicht in USA produziert werden.
Ja, also ich sage mal, Apple hat über Jahrzehnte hinweg eine gewachsene Produktinfrastruktur in China aufgebaut. Und dadurch hat Apple natürlich jetzt Probleme durch die Zölle. Sie sind aber auf dem besten Wege, muss man sagen, nicht mehr von hatte zu sprechen. Ja? Denn Apple ist wirklich extrem flexibel. Also wenn ich jetzt anschaue, wie kurzfristig sie da die Lieferkette umgestellt haben. Sie haben jetzt, sag ich mal, die Endmontage der für die USA vorgesehenen Geräte nach Indien und Vietnam verlagert. Ja, das heißt, die Mehrzahl der iPhones für den US-Markt kommen jetzt aus Indien oder werden aus Indien kommen. Bei anderen Gerätekategorien, also Watch, Mac und was auch immer, da wird fast alles für die USA in Vietnam gefertigt. Und dann wird wiederum für den Rest der Welt alles aus China heraus beliefert.
Genau, aber Vietnam ist ja auch im Visier von Donald Trump. Also die werden ja auch immer mit Zöllen bedroht, weil diese Verdrängungsproduktion, das ist ja durchaus irgendwie auf seinem Schirm. Lass mich noch mal eines
Ja, deswegen sollten wir vielleicht fragen. Da gleich auch noch mal drüber sprechen. Ne?
Genau, lass uns aber vielleicht ganz kurz nochmal irgendwie zu China auch kommen. Es gibt ja jetzt nun mal sowas wie ein neues Rahmenabkommen, also seltene Erden, die eben gebraucht werden. Just Handys, worüber wir reden in den USA, sollen jetzt tatsächlich wieder von China nach USA transportiert werden. Was bedeutet das? Also ich meine, das Rahmenabkommen, wir hatten eingangs schon darüber gesprochen, ist jetzt nicht so umfangreich, dass man sagt, oh, jetzt ist es aber alles schon vom Tisch. Aber nichtsdestotrotz, ist das so eine Art Hoffnung, die wir haben können, dass auch wieder Erleichterung geschaffen wird? Oder wird Donald Trump tatsächlich, du hattest gesagt, Vietnam oder andere Staaten ins Visier nehmen?
Ich antworte ungern mit der Antwort, das bleibt abzuwarten. Ja? Also wenn wir eins gelernt haben, Verlässlichkeit gibt es in der Sache nicht. Ich sehe es so, anders als anscheinend Herr Trump, sag ich mal, in einer interdependenten Welt, in einer arbeitsteiligen Welt, kann keiner einen Handelskrieg gewinnen. Ja, es gibt nur Verlierer. Und wenn du jetzt auf die seltenen Erden ansprichst, das ist ja ein echtes Folterwerkzeug, was sozusagen China da hat. Und diese Folterwerkzeuge übrigens, die hat jeder Staat, übrigens auch kleine Staaten haben fiese Folterwerkzeuge, mit denen sie brutale Schmerzen dem anderen zubereiten können. Ja, und deswegen liegt Trump da falsch, wenn er meint, er könne sozusagen als Dirigent das Orchester orchestrieren, so wie er das vorgibt, da überschätzt er sich. Und jetzt scheint das Thema seltene Erden vom Tisch zu sein. Trump verkauft das, so wie man ihn kennt, als großen Sieg für sich und als Zeichen der Stärke. Aus China hat man bisher noch nicht viel übrigens gehört. Ich vermute mal, es wird, und auch da gab es ja die eine oder andere Äußerung gestern doch von dem einen oder anderen chinesischen Verhandlungsführer da, das wird ein starkes Druckmittel von China bleiben. So, man scheint sich da jetzt geeinigt zu haben, was die seltenen Erde und Magnete betrifft. Man scheint auf einem guten Weg oder man hat da jetzt neue Zölle vereinbart. Auch da wundere ich mich. Das scheint ist ja schon ein bisschen asymmetrisch. Mal gucken, was da aus China noch alles kommt. Aber dieses Druckmittel, das ein echtes starkes Druckmittel ist, denn ohne seltene Erde läuft ja nirgendwo was, ja, auch nicht in den USA. Das werden die sich im Köcher behalten und dann wieder auspacken, wenn es aus Sicht von China nötig erscheint.
Was wir auch beobachtet haben und ist tatsächlich, dass die Investmentgemeinde ein bisschen nach Europa gerückt ist. Also man hat sich das angeguckt. Möglicherweise waren die Kurse auch günstiger, als es eben zuvor in den USA war, zumindest oder immerhin bei den großen Technologiewerten. Aber vieles ist als attraktiv, zumindest Investoren erschienen. Wir haben über diesen Shift ja schon gesprochen, wie viel Geld ist nach Europa geflossen und tut das noch. Warum sind europäische Aktienmärkte derzeit so attraktiv? Also an der Konjunktur gemessen kann es das ja nicht liegen. Wir dümpeln da immer noch, in Deutschland da darf man ja gar nicht darüber reden, aber auch auf Gesamteuropa bezogen, dümpeln wir da ja immer mit sehr niedrigen Wachstumsraten, immer gerade um die Nulllinie ein bisschen drüber. Also warum ist das so attraktiv jetzt, in europäische Aktien zu investieren?
Ja, ich würde nicht sagen, dass es so sonderlich attraktiv ist. Es liegt einfach an der Schwäche der USA. Ja? Und da sieht man den kompletten Zollirrsinn von Trump, ja? Der dafür gesorgt hat, dass aus zahlreichen zyklischen Firmen Umsatz- und Gewinnwarnungen kamen. Ja? Der Absatz ist in den USA regelrecht eingebrochen. Deshalb wird die Produktion zurückgenommen. Die Jahresziele für Umsatz und Gewinn werden kassiert. Also man sieht jetzt wirklich diese Tragweite, die Trumps Zollpolitik da hat. Von daher würde ich sagen, ist die Stärke, die vermeintliche Stärke Europas momentan die Schwäche der USA. Du hattest jetzt von dieser Verlagerung zu europäischen Firmen gesprochen, auch den schwachen Dollar erwähnt, oder zumindest das ist ein Punkt, den wir da auf der Agenda auch haben. Ja, oder wir hatten das eben, als um das Thema temporär ging, erwähnt. Ja, momentan ist es so, die Gelder fließen von den USA zum Beispiel nach Europa. Das hat was mit Misstrauen gegenüber den USA zu tun, insbesondere ja auch auf der Anleihenseite. Aber mal schauen, wie lange das bleibt. Also wir haben diese Länder- und Kontinentdenke überhaupt nicht in uns inne. Also wir investieren dort, wo wir Weltklassefirmen finden, Firmen mit robusten Geschäftsmodellen, mit tiefen Burggräben, hohen Kapitalrenditen und einem starken innovativen Produktportfolio. Das sind Firmen in Europa, in der Schweiz, aber eben auch und vor allem, und das wird auch so bleiben, in den USA. Also die USA sind Heimat einer überdurchschnittlich hohen Zahl an derartigen Weltklassefirmen. Ja? Und der Dollar, du hast das eben in einem anderen Zusammenhang gesagt, die Entwicklung des Dollars hat erstmal wehgetan aus der Sicht eines in Euro denkenden Anlegers. Das heißt, wir haben bei vielen Firmen wieder die Allzeithochs, aber der Dollar ist eben schwach gegangen. Das heißt, wir haben da negative Auswirkungen auf die Performance. Das schmerzt. Ich weiß aber gar nicht, worüber ich mich mehr schmerzen oder ärgern soll oder freuen soll. Denn ein Aspekt wird ja in dem Zusammenhang aus meiner Sicht des Öfteren mal unter den Teppich gekehrt, nämlich der Aspekt, dass auf unternehmerischer Ebene ein schwächerer Dollar ja auch einen Vorteil mit sich bringt. Ja, denn die zum Beispiel in Europa erzielten Umsätze werden dann bei der Umrechnung in den US-Dollar, also in die Bilanzwährung sozusagen der amerikanischen Firma, dann ja aufgewertet. Das heißt, die Dollar sind mehr wert. Und je nachdem, wo und in welchen Währungen die Kosten und die Investitionen dann anfallen, hat es auch entsprechende Auswirkungen auf die Margen und den Gewinn. Von daher haben wir mit so einem gewissen Zeitversatz auch immer einen positiven Effekt für amerikanische Firmen, zumal ja auch das zu berücksichtigen ist, was du eben auch erwähnt hast in einem anderen Zusammenhang. Die meisten, zumindest unserer Portfoliofirmen aus den USA, sind international breit diversifiziert, ja, und erlösen einen Großteil ihrer Umsätze außerhalb der USA. Von daher ist diese wirtschaftliche Entwicklung der Firmen, hängt dann eben nicht allein vom US-Konsum oder der US-Konjunktur ab, sondern vielmehr generell von dem, wo es bei einer Firma drauf ankommt. Also der Fähigkeit, weltweit mit guten Produkten und Dienstleistungen Gewinne zu erzielen. Von daher, der Unternehmenssitz spielt für die Attraktivität und den Erfolg der Produkte dann keine Rolle.
Ich sehe das in eurem Portfolio. Da sind sowohl sehr viele amerikanische als auch sehr viele europäische Werte mit drin. Ich erwähne jetzt nur auf der europäischen Seite L'Oreal oder Hermès, aber auf die Mac 7, also über Microsoft haben wir schon gesprochen, Apple, Alphabet. Aber ich sehe auch Nestle jetzt wiederum irgendwie auf der europäischen Seite. Was auffällig ist, es sind sehr viele Konsumwerte dabei. Das würde natürlich die These stärken, irgendwie, dass man gerade eben in solchen unsicheren und volatilen Zeiten auf diejenigen Werte fokussiert oder Geschäftsmodelle oder Unternehmen fokussiert, die wie Consumer Staple tatsächlich ein konservatives Modell haben. Und entsprechend, ist das der Fall? Würdest du sagen, trifft für alle Konsumwerte gleichermaßen zu? Oder sind es tatsächlich auch eben Einzelne, die du rauspickst?
Man muss immer sich selber den Gefallen tun und differenzieren. Man kann nicht einfach von Konsumwerten sprechen. Es beginnt schon mal, dass ich jetzt Wert darauf legen würde, zu sagen, wir müssen von nicht zyklischen Konsumwerten sprechen. Und wenn wir das tun, müssen wir von wettbewerbsüberlegenen, nicht zyklischen Konsumgüterherstellern sprechen. Also die Frage ist doch, was macht denn Colgate zum Beispiel, jetzt mal als ein Beispiel, besser als der Wettbewerb? Ja, warum sind die so viel erfolgreicher als der Wettbewerb? Das, was der Hauptteil deiner Frage implizierte, war ja die Frage, sind das sichere Firmen, sind es sichere Aktien? Auf lange Sicht ja. Und das ist der Hauptgrund, der absolute Hauptgrund, warum das Portfolio bei uns zu einem Großteil aus diesen nicht zyklischen Konsumgüterherstellern investiert ist, weil sie einfach ein minimales Geschäftsrisiko beinhalten. Führt übrigens, Heike, auch dazu, dass man in Phasen, wo die Märkte gut laufen, freundlich sind oder wo wir sogar Euphorie haben, dass man dann auf mittlere oder lange Sicht auch durchaus mal bereit sein muss, auf Rendite zu verzichten. Denn diese Firmen wachsen zwar ordentlich, sie wachsen auch stärker, als der eine oder andere meint, aber natürlich nicht so stark wie eine Google oder eine Microsoft. So, das heißt, wenn man in diesen Firmen, gerade wie wir, schwerpunktmäßig investiert ist, dann muss man sich da einen bewussten Renditeverzicht üben, aber zugunsten der Investitionssicherheit. So, und jetzt haben wir über Trump und Zölle und so weiter gesprochen. Ich meine, ich will es jetzt nicht zu plump formulieren und auch nicht verkürzen, aber die Grundüberlegung zu sagen, putzen wir uns wegen Trump weniger die Zähne, ist ja schon mal keine schlechte Suggestivfrage, wie ich meine. Ja? Denn es gibt diese Firmen, die wie Colgate, die selbst in Krisen verlässlich wachsen, ja? Und zwar profitabel wachsen, einfach weil sie unverzichtbare Produkte oder auch Dienstleistungen, ja, aus dem Alltag von Milliarden von Menschen und Millionen von Unternehmen erbringen und diese Produkte nicht wegzudenken sind. Zahnpasta, Babywindeln, Kaffee, Kosmetikprodukte, Tierfutter oder eben auch Cloud-Dienstleistungen meinethalben oder Softwareleistungen oder Handys zum Beispiel. Ja. Aber Colgate ist so ein Paradebeispiel, Procter & Gamble ist so ein Paradebeispiel. Aber natürlich hat das, das war glaube ich aber noch bei unserer dreiminütigen Vorbesprechung erwähnt, natürlich sieht man auch bei diesen, zumindest amerikanischen Consumer Staples jetzt, dass es zu einer deutlichen Verlangsamung des Wachstums kommt. Das hat unterschiedliche Gründe, auf die ich gerne eingehen kann. Ich weiß noch nicht, wie lange es dauert, aber würde mich freuen über die Nachfrage, denn da muss man differenziert hinschauen. Fakt ist, das sind Firmen, die wachsen immer. Mal schneller, mal weniger schnell, aber stetig. Ja, das sind Firmen, die sind im positiven Sinne extrem langweilig. Aber sie wachsen und als Faustformel kann man sich bei den guten, also bei den wettbewerbsüberlegenen Consumer Staples irgendwie so als Faustformel vor Augen halten, dass sie so ungefähr alle 10 Jahre ihren Free Cashflow, also ihren unternehmerischen Gewinn, verdoppelt. Das finde ich, genau. angesichts des minimalen Geschäftsmodellrisikos, finde ich das phänomenal. Also sag mir ein paar Firmen, die ein besseres Chancen-Risiko-Verhältnis haben als mit Kaffee, Babywindeln und Zahnpasta. Und das ist übrigens innovativ, marktführerisch. Ja? Also die machen ja auch noch was Besseres. Die Produktpipeline ist voll mit Innovation. Ja? Also gute Firmen verändern sich auch, kaufen, sag ich mal, in Bereiche, kaufen sie zu, um sich weiterzuentwickeln. Also wenn Colgate genauso aufgestellt wäre wie vor 10 Jahren, würden wir mit denen keinen Blumentopf gewinnen. Guckt ihr Church & White an, die wir im Portfolio haben. Das ist eine hochveränderungsfähige und willige Firma. Also gute Firmen entwickeln sich auch weiter. Colgate hat das zum Beispiel mit Tierfutter gemacht. Das ist der zweitwichtigste Geschäftsbereich, der sehr stark wächst. Also gute Firmen entwickeln sich weiter. Da wollt ihr jetzt gar nicht drauf hinaus. Oder
primär genau, richtig. Lass mich das mal abkürzen.
Ich wollte und erhöhen ihren Gewinn stark und somit den Unternehmenswert und damit auch bei niedrigstem Risiko den Aktienkurs ganz ordentlich.
Dominikus, fast hätte ich deine Challenge angenommen. Irgendwie, du hattest gesagt, nenn mir ein Unternehmen. Ich hätte vielleicht an Versorger gedacht oder Infrastrukturdienstleister, irgendwie, die auch eben ein sehr, sehr stabiles Zufluss-Geschäftsprinzip haben. Aber bei den Innovationen hapert es dann doch so manchmal. Insofern will ich das jetzt gar nicht in den Raum werfen. Lass uns noch mal ganz kurz sprechen über das, was du sagen wolltest. Es gibt eben doch Unterschiede, eben gerade auch im Bezug auf das derzeitige Umfeld, was die Konsumwerte anbetrifft. Dann wollen wir noch einen kleinen Schwenk machen nach Europa und auf die Rüstungs- und Infrastruktur gucken.
Und was wolltest du jetzt als erstes machen?
Nochmal wir bleiben beim Thema, würde ich sagen, wir bleiben beim Thema Konsumwerte. Also, ja. Warum gibt es denn da so große Unterschiede?
Ja, also zuerst mal muss man für nicht-zyklische Konsumgüterhersteller festhalten, es ist sozusagen eine privilegierte Branche. Ja, es sind Produkte, die im Alltag gebraucht werden. Also wir vergleichen es ja jetzt nicht mit Automobil oder mit Automobilzulieferer, Maschinenbau, Basischemie. Also hochzyklisches Geschäft mit einer hohen Kapitalintensität, chronischer Margenschwachheit, damit einhergehend geringen Gewinn und auch damit einhergehend hohen Verschuldungen. Sondern wir reden über eine Branche, wo man sich grundsätzlich wohlfühlen kann. So, aber dann gibt es eben große Unterschiede. Ich will nur ein paar Beispiele nennen. Ein entscheidender Punkt ist sicherlich der Produktmix einer Firma. Also die Ausgewogenheit zwischen Volumenprodukten einerseits, also auf Deutsch Massenvolumenprodukten, und auf der anderen Seite Premiumprodukten, wo natürlich die Margen viel höher sind. Wir haben aktuell die Situation, dass gerade in den USA viele Konsumenten sozusagen Stacheldraht ums Portemonnaie klemmen und sagen, ja, ich bin mal zurückhaltend mit meinen Ausgaben, auch beim nicht-zyklischen Konsum. Also überleg mal, wo wird denn zuerst gespart? Ja, nicht bei der Zahnpasta, sondern beim Urlaub, beim Auto und so weiter. So, aber wenn wir dann schon so weit gekommen sind, dass selbst bei Zahnpasta das Stacheldraht ums Portemonnaie zumindest ein bisschen geklammert wird, dann tut eine Firma gut daran, alle Produktkategorien abzudecken. Von der preisgünstigen Zahnpasta bis hin zum Premium-Produkt im Bereich Zahnpasta. Damit denke ich nicht nur bei Colgate an Aronal und Elmex, sondern denke ich insbesondere an den Whitening-Bereich, den die Firma grandios weiterentwickelt hat, wo sie hohe Margen mit erzielt und auch stark mit wächst. So, aber jetzt gibt es dieses Ausweichmanöver sozusagen, auf Neudeutsch Downsizing, wo dann eben Konsumenten auf preisgünstige Produkte zurückgreifen. Und das deckt Colgate ab. Sie deckt aber vor allem durch hohe Innovation die Kundschaft, holt sie bestens ab und erzielt damit immer höhere Marktanteile, immer höhere Margen. Also insbesondere auf lange Sicht die hohe Premiumisierung eines Geschäftsbereiches ist enorm wichtig. Guck dir Beiersdorf an, guck dir L'Oreal an. Also wo wird da wirklich das Geld verdient? Ja, mit Nivea, bei Beiersdorf, mit dem Brot- und Buttergeschäft, das ist wichtig. Da ist es auch wichtig, White Spots abzudecken und es weiterzuentwickeln. Aber das Geld wird verdient bei Luxushautpflege, wo Beiersdorf mit La Prairie sehr stark ist, oder mit der Dermatologie Eucerin beispielsweise. Und so ist das bei Zahnpasta, so ist das bei Procter & Gamble ebenso. Also die Premium-Produkte sind wichtig, ohne den Mix zu vernachlässigen. So, dann, wie ich eben gesagt habe, was macht den Unterschied noch aus? Hinzukaufen von wachstumsstarken Marken, das Abstoßen von wachstumsschwachen Geschäft, und zwar rigoros, unternehmerisch wohl überlegt. Das ist der Unterschied zwischen guten und schlechten Firmen.
War das eine Frage an mich?
Ich habe versucht, mal ausnahmsweise einigermaßen rechtzeitig einen Punkt zu machen, bevor ich jetzt noch ganz viele andere Aspekte erwähnen können.
Ewig fortsetzen. Ich möchte ganz gerne trotzdem noch mal fragen. Also, wir hatten gesagt, wir würden uns ganz gerne noch über rational unterhalten. Das können wir vielleicht einfach auch mal schieben. Aber nichtsdestotrotz, im Zusammenhang mit Europa, viel Geld fließt, und zwar nicht nur in Europa, die größten Rüstungsfirmen sitzen in Amerika, gar nicht so sehr in Europa, aber nichtsdestotrotz, die Welt rüstet auf. Wir haben hier einen Krieg in der Ukraine, es ist Geld da, das in Infrastruktur fließen muss oder soll, und Unternehmen stehen schon in den Startlöchern und Investoren gucken darauf. Was ist so attraktiv an der Rüstung und an der Infrastruktur?
Die Nachfrage, der Trend, der leider da ist. Wir haben bei der Rüstungsindustrie einen nachhaltigen Trend, muss man leider sagen, und bei Infrastruktur auch. Dann hört es aber mit den Pro-Argumenten schon, wer ist hier kein Salz in die Suppe streuen, aber für mich persönlich und für uns hört es da schon auf. Und zwar nicht, weil wir verkannt hätten, dass der Rückenwind zum Beispiel für die Rüstungsindustrie enorm ist und ja auch aller Voraussicht nach noch zunehmen wird und auch lange anhaltend sein wird. Aber ich sehe es als Betriebswirt, als Ökonom sozusagen. Es bleibt ein grundlegendes Problem. Die Rüstungsfirmen haben einen riesigen Kapitalaufwand für ihre Investitionen, für die Produktionserweiterung, fürs Lager, also Working Capital, und auch für den Produktionsaufwand. Und es bleibt auch dabei, dass Rüstungsfirmen wenig Skaleneffekte haben. Und deshalb bleibt beim Unternehmensgewinn auch wenig hängen, trotz der starken Umsatzsteigerungen, die natürlich auch mir nicht verborgen geblieben sind. So, du hast amerikanische, du hast europäische Rüstungsfirmen angesprochen. Des Anlegers Liebling scheint ja unter anderem Rheinmetall zu sein. Wenn man sich das mal anschaut, dann sieht man genau das, was ich gerade beschrieben habe und was du auch erwähnt hast. Ja, der Umsatz ist hochgeschossen. Ich glaube, im letzten Jahr um 40%. Guckt man sich aber dann das, was interessiert, an, nämlich den Gewinn, den Free Cashflow, dann sieht man, dass mit einer 6%igen, bitte jetzt nicht drauf festnageln, aber so ungefähr 6%igen Free Cashflow-Marge, dass das nicht viel höher ist als vor 4-5 Jahren, als sie die Hälfte des heutigen Umsatzes generiert haben. Also was ich sagen will, ja, da kommt es innerhalb weniger Jahre zu einer Umsatzverdopplung und es wird zu weiteren Umsatzsteigerungen kommen. Aber wegen der geringen Skaleneffekte und dieses riesigen Kapitalaufwandes bleibt einfach wenig hängen. Also es ist ein Fehler, ein Irrtum, jetzt nur aus unternehmerischer, langfristiger Sicht. Ich rede nicht darüber, wo steht Rheinmetall in 3 Wochen oder in 3 Monaten, sondern nur, will ich mich an dieser Firma als Eigentümer beteiligen? Ja oder nein? Und wenn ich einfach sehe, dass aufgrund dieses riesigen Kapitalaufwandes, der wenigen Skaleneffekte, die steigen aber eben nur gering, dass da zu wenig hängen bleibt, dann ist das für mich ein Punkt, wo ich sage, Finger weg unter langfristigen, risikoaversen Gesichtspunkten heraus. Netto-Schuld.
Könnte es noch einen anderen Grund geben? Ich verstehe den Punkt. Könnte es noch einen anderen Grund geben für Investoren? Dadurch, dass die Aufmerksamkeit so groß ist, dann wird man vielleicht auch irgendwann mal zu einer realistischeren Bewertung des Unternehmens kommen und möglicherweise kommt es dann eben auch zu einer Neubewertung an der Börse.
Ja, so ist es. Ja, zumal ich noch gar nicht alle Kontrapunkte aus meiner Sicht erwähnt habe, die man berücksichtigen muss, wenn man in Rüstungsfirma investiert. Es sind mehrere. Also wenn wir da gleich noch Zeit zu haben, können wir da noch drauf kommen. Aber der Aspekt, den du erwähnt hast, ist natürlich ein entscheidender. Also angesichts der Tatsache, dass so eine Firma wie Rheinmetall und andere mäßig profitabel sind, ja, dass die veritable Schulden haben, dass sich das eingesetzte Kapital sehr übersichtlich, um es mal vorsichtig zu formulieren, sehr übersichtlich verzinst, zahlt man astronomische Preise für eine derartige Firma. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, aber wir neben so einer DCF-Analyse gucken wir uns immer an, zum wievielfachen des Free Cashflows wird der Gesamtunternehmenswert, also Marktkapitalisierung plus alle langfristig relevanten Schulden minus Kasse, denn bewertet. Und da werden wir irgendwie bei Rheinmetall zum Beispiel, bei anderen wird das nicht anders sein, bei über 50-fachen des Free Cashflow liegen. Das ist so wie Icarus nahe an der Sonne. Ja? Und irgendwann, und jetzt sind wir beim Thema Neubewertung, was du gerade sagtest, irgendwann, ich weiß nicht wann, aber irgendwann, da setzen sich Ökonomie und Mathematik wieder durch. Ja? Und vielleicht hat das dieser Tage schon begonnen, ich vermag das nicht zu sagen. Offen gestanden, mir ist es auch relativ gleich. Was ich nur einfach sehe, ist, wenn wir über diese hohe Bewertung sprechen, wir haben eben über Google und andere tolle Firmen gesprochen. Google verdient um ein Vielfaches mehr als Rheinmetall. Ja? Bei jedem Umsatzdollar ungefähr das 4- bis 5-fache im Vergleich zu Rheinmetall. Die Kapitalverzinsung, die mir, die uns so wichtig ist, diesem hohen zweistelligen Bereich, das ist bei Rheinmetall im niedrigen einstelligen Bereich. Ja? Und ich habe mit Google eine Firma, die hohe Eigenkapitalquote hat, also Schulden ist ein Fremdwort für die, und die um ein Vielfaches günstiger bewertet ist. So, und wenn ich da jetzt die Langfristbrille aufsetze, brauche ich mich mit Rheinmetall, was ich getan habe, weil die Frage jetzt nicht nur von dir und von anderen, sondern auch von Investoren ja häufiger kommt, warum seid ihr da eigentlich nicht bei den Rüstungsfirmen investiert? Hat das was mit ESG zu tun oder welche Gründe gibt es denn sonst noch? Von daher muss man sich damit natürlich beschäftigen. Die Entscheidung, da nicht zu investieren und lieber in Weltklassefirmen mit planbaren Umsätzen zu investieren, wo man übrigens auch nicht am politischen Fliegenfänger hängt, zumindest nicht allzu sehr, die erübrigt sich dann.
Ich ahne schon, dass du genau das Gleiche sagst über Infrastruktur, also so ein Unternehmen, ich greife jetzt nur eines raus, weil wir nicht über alle sprechen können, Heidelberg Materials ist ja auch ein sehr kapitalintensives Geschäft, oder nicht, oder doch?
So ist es, also genau so ist es. Die Kapitalintensität alleine und das ja damit einhergehende erhöhte Risiko, die damit einhergehende von der Tendenz her niedrige Profitabilität, die sich aus der hohen Kapitalintensität ergibt, lässt uns davon Abstand nehmen, egal wie stark der Rückenwind jetzt auf der Umsatzseite sein mag. Nochmal, ich sage nicht, dass das schlechte Investments sind. Was wir aber ja suchen, sind Firmen mit minimalem Risiko und einem sehr, sehr guten Chancen-Risiko-Verhältnis auf die lange Sicht. So, und es gibt so viele Einflussfaktoren, ob das Berüstungsfirmen oder Infrastrukturfirmen sind, die ich nicht absehen kann, wo ich von politischen Entscheidungen abhängig bin. Ich mag es auch grundsätzlich nicht, wenn mein Hauptkunde ein Staat ist. Das begrenzt die Einsätze, die Preissetzungsmacht. Ich hätte als Eigentümer, als der ich mich ja sehe, auch Sorge davor, dass der Staat vielleicht sogar Einfluss auf also auf unternehmerische Entscheidungen nimmt. Also da gibt es viele gute Gründe, aus der Brille, aus der wir gucken, davon Abstand zu nehmen, ohne dass das, kommen wir zurück zu Nvidia, sage, dass das bei anderen nicht verstehen kann. Bei Nvidia kann ich es wirklich verstehen. Bei Rheinmetall, Infrastrukturfirmen und Co. kann ich es wirklich unter langfristigen Aspekten schlecht verstehen. Ich habe die Kursentwicklung gesehen, es ist mir alles klar. Aber da muss man diszipliniert an der Außenseite stehen lassen, wenn man so tickt, wie wir ticken.
Dann lass mich das mal beschließen mit einem Satz, der sieht bei euch auf der Homepage: Investieren ist kein Sprint. Es ist noch nicht einmal ein Marathon, denn es gibt keine definierte Ziellinie. Das ganze Gespräch über habe ich mir überlegt, was meinst du denn, wenn du sagst langfristig? Weil du hast das ganz oft gesagt, also in jedem dritten Satz ungefähr. Wir denken langfristig und wir investieren langfristig. Und das hört sich eben nicht nach Sprint an. Und auch der Marathon ist ja irgendwann mal zu Ende. Also was muss ich mich als Investor, als Investorin, wie langfristig muss ich mich da aufstellen? Und wie langfristig denkt ihr?
Es tut mir leid, dass ich anscheinend so oft langfristig verwendet habe.
Nee, das finde ich ganz cool, dass du das so oft gesagt hast.
Weil es uns eben unterscheidet vom Spekulanten und der Überlegung, auch ein Portfolio auf die nächsten 3, 6, 12 Monate optimal einstellen zu wollen. Das gelingt im Zweifel auch nicht. Man tut sich doch einen viel größeren Gefallen, das Portfolio so zu strukturieren, dass es langfristig trägt. Ja, und dazu trägt der Gedanke, Eigentümer einer Firma zu werden, ganz wesentlich bei. Das ist der Kern. Ja, wir investieren nicht in Aktien als Finanzpapierchen, sondern wir wollen langfristiger Eigentümer von Firmen werden. Und mit langfristig meine ich jetzt nicht den Anlagehorizont eines Investors. Der mag 7 Jahre plus sein. Also keine Sorge, dass wir hier denken, wenn wir einen Investor haben, der muss mal 30 Jahre investiert bleiben. Aber die Grundintention, mit der wir uns an einer Firma beteiligen, diese Intention ist auf die Ewigkeit angelegt. Und deswegen meine ich oder meinen wir auch, dass mit dem Marathon nicht Schluss sein muss. Ich möchte es am liebsten mit Firmen zu tun haben, wo ich mir zum Zeitpunkt des Investments vorstellen kann, dort ein Leben lang beteiligt zu sein. Das heißt, deswegen ist uns die Geschäftsmodellanalyse insbesondere so wichtig, das Abwägen von Stärken und Schwächen aus unternehmerischer Sicht, die Analyse des Burggrabens. Wir waren eben bei einigen Firmen, wo es genau darum ging zu sagen, ja, das muss man kontrollieren. Es muss aber vor allem erstmal analysiert werden. Also die Überlegung, nicht nur ist eine Firma erfolgreich, sondern warum ist sie so erfolgreich? Wir haben es gerade versucht, in aller Kürze an den Consumer Staples festzumachen. Also die Überlegung, warum ist das so? Und dann insbesondere die Überlegung, wird das auch auf die nächsten, sagen wir mal, 5 oder 10 Jahre, im besten Fall noch länger der Fall sein. So, und jetzt ist es so, jetzt hat man, vielleicht vorletzter Satz, jetzt hat man so eine Firma gefunden, wo man sich vorstellen kann, für alle Ewigkeit investiert zu sein. Klar muss sein, Firmen verändern sich, Marktgegebenheiten verändern sich, auch Wettbewerber verändern sich. So, das gilt es zu kontrollieren. Ich würde also von daher sagen, nach der Identifikation einer Firma liegt das Aktive bei uns in der Kontrolle der Firma, also in der laufenden und kritischen, sehr kritischen Analyse der unternehmerisch relevanten Überlegungen. Und dann kann das natürlich dazu führen, dass aus unterschiedlichen Gründen man von dem Gedanken, für ewig dort Miteigentümer zu sein, Abstand nehmen muss. Ja, die Firma wächst strukturell nicht mehr. Die Wettbewerbsvorteile nehmen ab, Wettbewerber holen auf, die Bewertung ist zu hoch. Also es gibt unterschiedliche Aspekte zu sagen, man reduziert es oder man trennt sich. Und man sollte auch in keine Firma verliebt sein, auch wenn man, wie vielleicht bei der Ehe, die Ewigkeit sozusagen geschworen hat. Hier sind wir nicht in der Beziehung zwischen zwei Menschen, sondern hier sind wir dabei, Geld einerseits zu wahren und andererseits Geld zu verdienen. Da sollten Emotionen eine untergeordnete, ich will sagen, eigentlich gar keine Rolle spielen. Und wenn eine Firma nicht mehr wächst, strukturell, nicht temporär, wenn Wettbewerber besser werden, wenn man sich vielleicht auch in seiner Einschätzung ein Stück weit geirrt hat und einfach eine andere Firma ein besseres Chancen-Risiko-Verhältnis bietet oder die Bewertung zu hoch ist, dann muss es verkauft werden. Und zwar ohne, dass man da irgendwie Gänsehaut bei bekommt, sondern das ist man sich selber schuldig.
Aktien für die Ewigkeit, das will doch eigentlich jeder, oder? Die Krux dabei ist, dass man eben auch Nein sagen muss zu Hypes und kurzfristigen Trends wie Rüstungs- und Infrastrukturaktien. Und das fällt dann eben doch nicht mehr ganz so leicht. Damit sind wir am Ende der 99. Folge von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.